Ich erinnere diesen Augenblick. Man hat ja manchmal so ein paar Bilder vor Augen. Ich erinnere noch, wie ich im Taxi saß oder in irgendeinem Auto, ich weiß es nicht mehr, und zurückgeblickt habe und dachte so, jetzt fängt ein ganz neues Leben an. Weil das habe ich selbst als mit 6,5 schon verstanden, dass es für mich jetzt ein anderes Leben ist. Nicht mehr die vertraute Person da, plötzlich bei meiner Mutter und bei meiner Schwester, die ich beide eigentlich gar nicht so gut kannte, und ein fremdes Land. Fremde Sprache, die ich nicht beherrsche, und alles fremd. Eigentlich, nenne, was du willst, es war alles fremd.
Herzlich willkommen zum Ikidünya Zwei Welten Deutsch-Türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Uzerli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Merih. Merih ist erfolgreiche professionelle Keyboarderin und Pianistin und in sehr vielen erfolgreichen Bands aktiv. Sie war auch schon mit Lena Meyer-Landrut auf Tour. In dieser Episode erzählt Merih über ihren Werdegang zur Musikerin, über ihren Ehrgeiz, ihre Kindheit ohne die Eltern in der Türkei und wie es dazu kam, dass ihr deutscher Ehemann ihren türkischen Nachnamen angenommen hat. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, hallo Merih.
Hallo Canan.
Dein Name bedeutet ja also nicht nur Mars, sondern auch Farbe des Feuers, habe ich recherchiert. Und da wollte ich dich mal fragen, für was brennst du?
Also auf jeden Fall brenne ich für die Musik. Das war schon immer meine Leidenschaft, meine erste große Leidenschaft. Musik ist mein Ein und Alles. Und mittlerweile ist es aber auch so, ja, fürs Reisen brenne ich mittlerweile auch. Also ich reise sehr gerne und gerne auch in verschiedene Länder. Und das im Moment brenne ich auch für das Joggen. Das habe ich entdeckt jetzt durch die Corona-Zeit, um mich fit zu halten. Und ja, einige machen das ihr Leben lang schon. Ich musste erst ja, 40 werden, um überhaupt mit dem Laufen anzufangen und das richtig zu genießen. Also ich laufe sehr, sehr gerne jetzt. Ja, und natürlich für die Auftritte und auf der Bühne stehen, dafür brenne ich natürlich auch.
Ja. Woher kommt denn diese Liebe für die Musik? Wann wusstest du, ich werde Musikerin?
Die Liebe zur Musik kam eigentlich schon. Ja, mit 7 habe ich ja angefangen und aber mehr so schlecht als recht. Ich war keine besonders fleißige Schülerin, habe klar meine Hausaufgaben gemacht so ein bisschen, aber so richtig Blut geleckt habe ich erst eigentlich, als ich 11 war und auf das Klavier ich glaube mit 10, 11 bin ich auf Klavier umgestiegen. Zuerst habe ich mit Keyboard angefangen. Und dann, als es dann so ein bisschen ernsthafter war mit klassischen Stücken und so, da habe ich dann angefangen, das ernster zu nehmen. Und mit 13 circa, das erinnere ich noch, wusste ich, okay, das machst du als Beruf.
Hattest du denn Vorbilder in deinem näheren Umfeld?
Ja, so direktes Vorbild war tatsächlich einer meiner Klavierlehrer, der auch so Boogie- und Jazzmäßig unterwegs war, der leider mittlerweile verstorben ist. Aber das war einer aus meinem näheren Umfeld, der mich wirklich auch geprägt hat, der mich so zum Boogie-Spielen animiert hat und überhaupt so dieses Jazzige so ein bisschen hervorgeholt hat und mich so mehr an die Klassik auch eingeführt hat. Ja, und das war quasi der erste. Wobei mein Vater hat auch schon immer und ewig Musik gemacht. Bei ihm war das halt so, er hat sich das selbst beigebracht und ist dann halt bei der türkischen Musik ein bisschen stehen geblieben. Also ein bisschen Rock'n'Roll hat er immer mal so gemacht in der Türkei, als er nach dort in der Musikszene tätig war. Aber hier dann nur türkische Hochzeitsmusik. Und das war mir klar, ja, türkische Hochzeitsmusik ist nicht so mein Traum. Den Weg möchte ich nicht gehen, aber der war mir sowieso nicht vorgezeichnet. Ich sollte klassisch anfangen und dann halt in eine ganz andere Ecke reinschnuppern. Und da bin ich auch geblieben. Und ja, diese typische traditionelle hochzeitstürkische Musik mache ich auch gar nicht. Also das ist, ich könnte es, aber es ist nicht so meine Berufung und nicht so meine Leidenschaft. Also türkische Popmusik wiederum ist was anderes. Da ist man als Keyboard auch sehr gefordert, muss man sagen. Das ist nicht zu unterschätzen, weil in der türkischen Popmusik wirklich sehr viele Keyboards drin sind. Da ist es nicht nur mit Streicher liegen und bisschen Fläche, sondern da ist mal Klavinett und Streicher, schnellere Linien und und Orgel gleichzeitig. Also das macht echt Spaß für jemanden, sowas zu spielen. Und auch dort kann man auch jazzige Elemente mit reinbringen.
Mhm. Du hast ja in Hollywood Klavier studiert und mit Auszeichnung abgeschlossen.
Ja, woher weißt du das denn?
Tja, ich habe gut recherchiert.
Sehr gut.
Ich stelle mir das so vor, wenn andere am Strand gelegen haben, warst du in deiner Übezelle und hast geübt. Warst du schon immer sehr ehrgeizig?
Ich glaube schon, ja. Vor allen Dingen hatte ich auch Respekt davor, dass, das war halt eine Privatschule und die kostete viel Geld. Und ich wusste, ja, man hat mir das Geld vorgestreckt, meine Eltern, und ich wollte die halt nicht enttäuschen. Und es gab natürlich auch Mitstudenten, die natürlich jedes Wochenende auch mal am Malibu Beach waren und halt gefeiert haben. Ja, es gab auch natürlich einige reiche Leute, die dann halt, ja, okay, studiere ich halt dann 4 Jahre, egal. Aber für mich war halt diese begrenzte Zeit halt auch echt wichtig, das super auszunutzen. Also die Schule war auf 24 Stunden offen. Wir hatten Shuttle-Service. Das heißt, wenn du bis 2 Uhr morgens gelernt hast, dann konntest du diesen Shuttle-Service in Gebrauch nehmen, um dann nach Hause gefahren zu werden. Also mittlerweile waren wir, der Shuttle-Service-Fahrer und ich, dann soweit ganz gut befreundet, dass der mich auch ab und zu mal zum Einkaufen gefahren hat. Weil meine Wohnung war so ein bisschen den Berg rauf und das war mit Einkaufstüten ein bisschen schwer zu bewältigen. Also es ist immer gut, solche Leute denn näher zu kennen und deren Hilfe so ein bisschen anzunehmen.
Ja, nochmal zu dem Ehrgeiz. Also würdest du sagen, du warst schon immer sehr ehrgeizig oder war das jetzt einfach, weil du wusstest, das ist meins?
Ja, also bei der Musik war ich besonders ehrgeizig. Also sonst schulisch, okay, Grundschule war ich nicht so eine tolle Schülerin. Das in der Realschule ist das doch eher besser geworden. Da war ich dann einer der Besten am Ende. Aber ja, musikalisch, das ging halt immer vor. Also in der Musik habe ich doch am meisten Ehrgeiz gezeigt, muss ich sagen.
Ja, wenn wir jetzt einmal, du hast schon eben die Schule angesprochen, dann gehen wir mal jetzt, machen wir mal einen Rückblick in deine Kindheit. Und zwar, während deine Eltern als Gastarbeiter in Deutschland gearbeitet haben, bist du ja bis Ende der ersten Klasse, also ja, bis 7 Jahre wahrscheinlich ungefähr, alleine bei deiner Oma und bei deinem Opa aufgewachsen, ne?
Genau, richtig.
Wie ist dir diese Zeit in Erinnerung?
Das ist natürlich schon eine Weile her, aber ja, das waren andere Umstände. Irgendwie, ja, die Zeit ist komisch zu beschreiben, weil wenn du halt ohne Eltern 6,5 Jahre aufwächst und quasi die einzigen Bezugspersonen für dich nur Oma und Opa sind. Man hat mir später gesagt, ich soll auch öfter mal gefragt haben, warum die anderen Eltern von den Kindern jünger sind als meine. Also ich habe die quasi teilweise als meine Eltern schon angesehen. Und mein Opa habe ich, ja, der ist verstorben, als ich dann irgendwie 3,5 oder so war. Dann hatte ich dann nur noch meine Oma und die hat mich dann halt natürlich verwöhnt und mich auch vor anderen Kindern beschützt und so. Und ich, in meinem näheren Umfeld waren auch meine Cousins und Cousinen. Und ich war immer die Kleinste. Ich war immer die Jüngste und hatte immer Sonderrechte. Und das habe ich natürlich genossen. Ja,
ja.
Doch, ja, ja. Was war halt eine andere Zeit, wo ich dann halt nur das Türkische kennengelernt habe. Ich konnte auch nur Türkisch sprechen, obwohl meine Eltern natürlich in Deutschland waren. Ja.
Ja. Fühltest du dich irgendwie dann verlassen von deinen Eltern oder wie war das für dich? Also wie hat dich das geprägt?
Das kann sein. Ich weiß nicht, ob so ein kleines Kind das schon versteht, ob es verlassen wurde. Auf jeden Fall erinnere ich, dass man mir gesagt hat, als ich noch sehr klein war, meine Mutter hat dann mir Spielzeug geschickt und als ich dann gehört habe, von wem das war, dann habe ich das in die Ecke geschmissen, Spielzeug. Also es scheint schon innerlich so in mir gewesen zu sein, ja, diese Person, weiß ich nicht, ob ich das damals schon verstanden habe oder ob das einfach nur Instinkt war. Das war eine fremde Person für mich, so irgendeine Tante, entfernte Tante oder ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall habe ich schon instinktiv kein so gutes Gefühl gehabt. Ja, wahrscheinlich merkt das ein Kind, dass es dann irgendwann einfach nur geboren wurde und dann ist die Mutter weg. Und ja, ich will jetzt nicht hier jammern oder so, aber da du fragst, und das ist halt nun mal meine Geschichte, denke ich mal, dass es instinktiv so war. Ja.
Ja. Du bist ja dann so ungefähr mit 6,5 nach Hamburg gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu können. Mhm. Erinnerst du dich noch, wie sich das angefühlt hat für dich, plötzlich in einer ganz anderen Umgebung mit einer ganz anderen Sprache zu sein?
Ja, das musst du dir vorstellen, als würdest du wirklich im Winter in einen ganz kalten See reingeschubst zu werden. Du lässt ja wirklich alles hinter dir. Also ich weiß noch, ich erinnere diesen Augenblick, man hat ja manchmal so ein paar Bilder vor Augen. Ich erinnere noch, wie ich im Taxi saß oder in irgendeinem Auto, ich weiß es nicht mehr, und zurückgeblickt habe und dachte so, jetzt fängt ein ganz neues Leben an. Weil das habe ich selbst als mit 6,5 schon verstanden, dass es für mich jetzt ein anderes Leben ist. Nicht mehr die vertraute Person da, plötzlich bei meiner Mutter und bei meiner Schwester, die ich beide eigentlich gar nicht so gut kannte. Und ein fremdes Land, fremde Sprache, die ich nicht beherrsche und alles fremd. Eigentlich, nenne, was du willst, es war alles fremd. Also ich musste dann nach der Schule direkt auch zum Hort, damit ich dann halt auch direkt weiter Deutsch lerne, damit ich möglichst schnell halt die Sprache erlerne. Und da habe ich natürlich, ja, gezwungenerweise erstmal mit türkischen Kindern rumgehangen und um dann türkisch zu sprechen, wobei die Hortleiter immer darauf geachtet haben, dass ich nicht zu viel mit denen Kontakt aufnehme, damit ich halt mein Deutsch verbessere und nicht dauernd türkisch rede. Ne?
Ja, ja, ja. Wie hat das denn mit dem Deutschlernen geklappt?
Dadurch, dass ich ja relativ jung war, doch recht schnell geklappt, muss ich sagen. Also als wenn jemand als Erwachsener nach Deutschland kommt. Ich habe durch viele Fernsehserien, also ich habe ganz viel Denver Clan und Dallas war damals noch irgendwie mit 80er, ja, ganz viel geguckt. Und meine Schwester natürlich Löcher in den Bauch gefragt, was hat er gesagt, was hat er gesagt, was hat sie gesagt. Die musste mir dann alles übersetzen. Und so habe ich Deutsch gelernt. Und natürlich durch die Schule, das war, ja, da habe ich am Anfang natürlich Bahnhof verstanden. Ne? Es stand in meinen Zeugnissen, stand auch, ja, Merich guckt ganz oft aus dem Fenster und träumt und ist eine Tagträumerin. Ja, das war so mein Grundschulzeugnis quasi bis zur 4. Klasse. Ja, das war schon merkwürdig.
Ja. Ja. Gab es denn irgendwann in deinem Leben so eine Art Identitätskrise, dass du dich so ein bisschen gefragt hast, ja, wo habe ich denn jetzt meinen Platz? Also.
Ja, ich weiß nicht. Also, meine Geschichte ging dann ja so weiter, dass ich ja von meiner Mutter quasi zu meinem Vater gezogen bin, der mittlerweile schon dann seine zweite Frau hatte, meine Stiefmutter, eine Deutsche. Und ich hatte auch zwei Halbbrüder, also halb deutsch, halb türkisch. Und bei denen habe ich dann seit meinem 8. Lebensjahr gewohnt. Und da war ich dann wiederum die Älteste. Das war ja halt wieder eine ganz andere Welt. Sonst war ich immer die Jüngste, die verhätschelte, die auch alles durfte und verwöhnt wurde. Und dann war ich plötzlich die Älteste, die auf zwei kleinere Brüder aufpassen musste. Und so ein bisschen, weil meine Stiefmutter auch gearbeitet hat, auch dann so ein bisschen zu Hause so, ja, fast Ersatzmutter auch manchmal war. Dadurch, dass ich dann quasi die älteste Aufpasserin war. Und dadurch hat die ganze Situation verändert. Aber ich hatte halt ein Zuhause, eine Familie und meine Halbbrüder habe ich geliebt und meine Stiefmutter war immer und ist heute noch, also wie eine echte Mutter für mich. Und sie ist auch, ich nenne sie immer noch, also ich nenne sie Mama. Also ich nenne sie nicht bei ihrem Namen oder so, das ist meine Mutter. Also das ist wirklich toll, wie sie mich da angenommen hat und so weiter. Und ich war ja quasi das dritte Kind. Ja, also dadurch, es hat sich ja dauernd irgendwas für mich verändert. Also erstmal fremdes Land und dann von Hamburg, Hamm, plötzlich nach Norderstedt, in so einem Vorort zu ziehen, ein Familienhaus mit Familie, wo ich plötzlich wieder eine andere Rolle hatte. Also ja, ich bin ein einziges Chamäleon, habe ich so das Gefühl, dass die dann irgendwann das gelernt hat, sich immer zu wandeln, so ein bisschen.
Ja. Was ich noch meinte, halt Art Identitätskrise in Bezug auf dieses Türkisch oder Deutsch. Dieses, ja, bin ich jetzt mehr Türkisch, bin ich Deutsch oder bin ich, wer bin ich?
Ja, ich glaube, das war so eine feine Linie, die irgendwann überschritten wurde. Das war so, glaube ich, ein ganz, ganz glatter Übergang. Denn ich war ja bis 6,5 immer türkisch und dann kam ich nach Deutschland und dann war ich ja immer noch türkisch, natürlich. Und irgendwann, als ja mein Umfeld dann auch deutscher wurde, dadurch, dass ich zu meinem Vater gezogen bin, mit der deutschen Ehefrau, mit den Halbgeschwistern, die eigentlich auch nur Deutsch sprechen, habe ich dann auch nur noch Deutsch gesprochen. Da wurde auch meine Grammatik besser. Ich konnte ja bis dahin ja auch schon Deutsch, aber ich habe natürlich diese typischen Fehler gemacht, die Ausländer halt so machen. Und irgendwann ist es so, das ist so ein schleichender Prozess. Irgendwann bist du dann, ja, merkst du, oh Gott, du denkst Deutsch, du träumst Deutsch und irgendwie wurde irgendwie alles deutscher.
Ja, du hast mal gesagt, ich habe Spaß darin, anders zu sein. Wie meinst du das?
Ja, anders sein ist so, kein Mitläufer zu sein. Also ich mochte zum Beispiel nie immer das machen, was andere machen. Zum Beispiel war in meiner Kindheit, alle sind in der Klasse, fast jedes Mädchen hatte Reitunterricht und später dann alle sind Wochenende in die Disco gegangen und das war dann etwas, was alle machen, war nie so meins. Also ich war halt sowieso immer die dann halt ihr Instrument gelernt hat und ich habe mir teilweise in der Schule noch den Schlüssel von dem Hausmeister noch geholt und habe noch nach der Schule noch im Musikraum Klavier üben dürfen und ich war nicht der Mitläufer. Ich mag immer gerne Sachen machen, die Leute eher überraschen.
Wie ist das denn jetzt in Bezug auf deinen Beruf in dem Musikbusiness? Fühlst du dich da auch so ein bisschen anders?
Dadurch wahrscheinlich anders, weil in unserem Berufszweig ist es ja so, dass die meisten ja doch eher Männer sind. Es ist ja, also die Musikwelt ist ja doch immer noch eine Männerdomäne. Jetzt Sängerin vielleicht ausgenommen, da gibt es natürlich viele, aber Instrumentalistinnen sind immer noch in der Unterzahl. Und daher ist es so, wenn ich mal so an der Hand abzähle, wie viele Keyboarder oder Pianisten, jetzt nicht klassisch, gibt es natürlich auch viele Frauen, aber in der modernen Branche, wie viele Keyboarderinnen gibt es, da kenne ich ehrlich gesagt wenige. Also wenn das deine Frage beantwortet.
Ja. Ja. Du bist ja Profimusikerin in verschiedenen erfolgreichen Bands und hast vor einiger Zeit auch ein eigenes Album herausgebracht, wo du Jazz und die orientalischen Makame, also die Tonsysteme, verbindest. Wie kam es dazu und war dir das wichtig, auch deine eigene Musik mal zu erschaffen?
Ja, wie kam es dazu? Deine erste Frage erstmal.
Ja.
Ich glaube, das kam auch durch, ich bin ja experimentierfreudig und da wird durch die Band Magizir, die man ja in Hamburg ja vielleicht auch schon mal gesehen und gehört hat, die mit denen hatten wir halt dieses türkischen Pop-Songs, wo ich dann halt teilweise manchmal gezwungen war, wenn es denn hieß, ja, wir haben einen Auftritt, das ist nur Klavier und Gesang, also die andere Band quasi nicht, da bist du als Pianist quasi völlig frei. Und da fange ich dann an, ein bisschen kreativ zu werden. Ach, da kann ich mal den Akkord einbauen. Und da fängt man dann an, die Songs zu umschreiben. Und da kommt dann der jazzige Einfluss so ein bisschen ins Spiel. Und das habe ich ein paar Mal gemacht mit Songs. Und wo ich dann dachte, Mensch, sowas könnte man doch auch mal verewigen. Und habe dann halt so einige Arrangements schon gehabt und hatte auch drei eigene Songs, die ich dann sowieso dann hatte und teilweise auch neu dazu geschrieben habe zum Album. Und ja, so kam das, dass ich dann halt Musiker um mich zusammengetrommelt habe und mein Ehemann auch den Bass übernommen hat und andere Musiker von Musicals und Seda von Mitchisir, die dem Ganzen ihre Stimme verliehen hat. Und so kam das, wie die CD He Just Goes Jazz aufgenommen haben. Und ja, und damit sind wir dann halt auch bei Bido in der Sendung gewesen und ein paar Radioshows hatten wir dann halt auch gemacht. Ich kriege auch gutes Feedback. Es ist halt so, ich bin halt wahrscheinlich als Musiker ein schlechter Verkäufer und ich pushe das wahrscheinlich nicht so genug, dass vielleicht nicht so viele Leute von der CD mitbekommen haben. Aber ja.
Wo kann man die denn finden? Also auf deiner Homepage oder so?
Ja, also es gibt eine eigene Homepage, also He Just Goes Jazz über Facebook. Da kann man quasi mich anschreiben, um die CD zu bestellen.
Ja, schön. Du hast eben schon gesagt, dein Mann spielt Bass, also er ist auch Musiker. Du machst seit 20 Jahren zusammen mit ihm Musik und fast genauso lange seid ihr auch in binationaler Beziehung und auch dann Ehe. Was ist denn euer Geheimnis oder dein Geheimnis einer glücklichen Beziehung?
Das ist, denke ich, und ich denke mal, nach 20 Jahren Beziehung mit einer Person kann man vielleicht zwei Sachen sagen, die vielleicht zutreffen. Also ich glaube, es hat auch viel mit dem Charakter der Menschen zu tun. Es ist so, dass und dass man natürlich auch die Freiheiten dem anderen lässt. Also dadurch, dass wir beide Musiker sind, wissen wir, wie der andere sich fühlt, wenn man auf einer Bühne ist. Das ist das beste Beispiel, denn du bist auf der Bühne und dazu gehört halt natürlich auch ein bisschen Show machen und ein bisschen mit den Kollegen flirten und so. Das gehört auf der Bühne halt dazu. Das ist wie Schauspieler, ne? Wenn du einen Partner hast, der im Publikum sitzt und mürrisch guckt, wieso hast du den so lange angeguckt und wieso bist du dem zu nahe gekommen und so und wer weiß, was ihr nach den Auftritten so macht und im Hotelzimmer. Und das ist Gift. Also jemand, der sehr eifersüchtig ist und auch die Branche gar nicht so kennt, das wird schwierig. Also deswegen habe ich eigentlich auch schon immer gedacht, meine Eltern übrigens auch, also die kommt bestimmt mit einem Musiker zusammen, weil ich habe mich auch nie mit einem Bankkaufmann zusammen gesehen oder so. Das ist auch schwierig im Alltag, weil der hat dann am Wochenende frei, wo du meistens Wochenende unterwegs bist. Jetzt natürlich dank Corona natürlich nicht, aber normalerweise ist man ja schon doch Freitag, Samstag bei einer gut gebuchten Band unterwegs. Und das ist dann halt in einer anderen Beziehung, was ich übrigens, das ist nicht einfach dahergesagt, das kenne ich ja von anderen Mitmusikern auch, wo das halt deswegen auch schief ging, weil derjenige, der halt einen normalen Job hat, der möchte halt am Wochenende auch nicht allein sein und fährt entweder zu den Auftritten mit als Anhängsel jedes Mal oder ja, irgendwann hat er vielleicht auch dann die Nase voll und sagt, ja, das wird irgendwie nichts oder so. Also es muss wirklich schon stimmen, du musst das Verständnis haben, warum derjenige das tut, was er da tut und dass er da keine Abstriche machen kann, nur um denn immer bei dir zu sein. Das Verständnis muss da sein und dieses zu wissen, okay, Eifersucht bringt da gar nichts. Man muss Vertrauen haben. Also wichtig ist auf jeden Fall Vertrauen zueinander und die Leidenschaft zu derselben Sache. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Ja, und natürlich endlose Liebe. Das gehört natürlich mit dazu, ne?
Sehr schön. Ihr seid ja, wie gesagt, verheiratet und dein Mann ist Deutscher, aber ihr habt deinen türkischen Nachnamen genommen. Wie kam es dazu?
Ja, wie kam es dazu? Ich hätte ja gar nichts dagegen gehabt. Er heißt ja Martens, sein Geburtsname. Und es war immer so, er hat dann immer gedacht, dann würde ich ja Merich Martens heißen. Und das klang ihm immer zu skandinavisch. Das klang immer so, das klingt ja wie Mette Marit, meinte er dann immer. Mette Marit, die aus dem Norwegischen. Und das fand er halt nicht so schön. Nee, das klingt zu skandinavisch, das möchte er nicht. Und dann meinte er dann irgendwann, ja, ich habe schon so lange meinen Namen gehabt, also Martens. Und ja, bei Klaus ist es so, er hat sich in meine Familie so ein bisschen verliebt und das ganze türkische Umfeld. Und er wollte einfach diesen türkischen Namen annehmen. Und das hat, ja, am Anfang wurde er gar nicht ernst genommen. Oft Leute haben gesagt, ja, das machst du ja nicht wirklich, ne? Aber nee, am Ende hat er es wirklich gemacht. Und das und gerade auch in der Türkei, teilweise kriegt er wirklich Applaus von Leuten am Flughafen, wenn wir bei der Passkontrolle sind und die Polizisten dann in seinen Pass gucken und sagen, der heißt ein Aktoprak und so. Und dann kommt natürlich immer die Geschichte. Und dann bricht meistens mal so das Eis, dass die dann sagen, oh, wow. Ähnlichste und Glückwunsch und das ist ja mal was und so. Also es, in der Türkei finden das alle ganz toll.
Oh, schön. Ja, das glaube ich.
Ja.
Wie ist denn deine Beziehung heute zur Türkei? Könntest du dir vorstellen, dort zu leben?
Nicht für immer, würde ich sagen. Ich bin ja denn sowieso denn jemand, also der eher mal hin und her pendeln würde, wie die meisten das ja, glaube ich, auch so machen. Also vielleicht mal die Sommermonate da oder Wintermonate da und dann wieder ein paar Monate hier. Ich würde Deutschland nie den Rücken kehren. Dafür ist es zu sehr Heimat. Und ich könnte jetzt nicht nur in der Türkei leben. Das würde irgendwie nicht gehen. Dafür bin ich, glaube ich, mittlerweile auch schon zu deutsch. So was zum Beispiel Handwerkerzeiten und wenn ich diese Uhrzeit sage und der kommt eine Stunde später, das macht mich schon kirre. Wobei mein deutscher Ehemann damit schon viel besser zurechtkommt und sagt, ach, das wird schon und das ist die Türkei, alles gut. Da bin ich schon irgendwie was deutscher als er geworden. Ja, also nicht für immer, aber immer mal ab und zu dorthin fahren, doch, ja.
Also das macht ihr auch, das heißt, ihr seid immer regelmäßig auch da?
Wir versuchen es. Durch die Corona-Zeit ist es natürlich jetzt anders geworden. Jetzt waren wir 1,5 Jahre nicht mehr da. Aber normalerweise versuchen wir schon 3-mal im Jahr hinzufliegen.
Ja, ja. Wow. Schön. Ja. Wie lebst du denn deine türkische Seite, wenn man das so sagen kann, in deinem Alltag?
Ein Beispiel gibt es tatsächlich, etwas, was ich vielleicht auch so ein bisschen vor der Außenwelt verstecke. Die türkische Seite ist von mir, dass ich beim Kochen immer mal, ich habe so ein Internetradio und da habe ich auf jeden Fall einen türkischen Sender drin. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es gibt diese Arabesk-Musik teilweise von Ümit Besen oder von Ferdi Tayfur und so eher so die altmodischen Sachen. Davon gibt es teilweise Songs, die ich echt gut finde. Und das ist eher so, ja, wo ich dann auch immer dachte, oh Gott, das darf eigentlich gar nicht sein. Du kommst aus einer ganz anderen Musikecke und so, sowas darfst du nicht gut finden. Das ist so, als würde ein Jazzmusiker sagen, ich mag Helene Fischer oder so. Das möchte ja auch kein Profimusiker zugeben. Aber es gibt halt tatsächlich manchmal so Momente, wo ich halt echt diese alte türkische Musik höre, alte Schinken aus den 70ern oder so, die ich dann echt noch einfach nur hören mag. Oder wenn die auch mal im Set vorkommen oder so, dann freue ich mich irgendwie auch. Ja, das ist so, glaube ich, so die türkischste Seite, die ich so an mir habe. Und ein Geheimnis, was ich jetzt das erste Mal ausgeplaudert habe.
sprichst du denn viel Türkisch in deinem Alltag so?
Nein, leider gar nicht eigentlich. Ich habe ja auch gar kein türkisches Umfeld. Alle meine Freunde, Kollegen, selbst meine türkischen Kollegen wie Seda, mit Seda sprechen wir auch nur Deutsch. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und ich bin halt eine Person, es gibt ja manchmal Personen, die gern mal so einen Satz türkisch und mal einen Satz deutsch sprechen. Das bin ich so gar nicht. Das kann ich auch gar nicht. Also entweder spreche ich nur türkisch oder versuche nur türkisch zu sprechen oder nur deutsch. Aber dieses Mischmasch an türkisch und deutsch, das macht mich völlig kirre. Also das kann ich gar nicht. Und mein Umfeld ist tatsächlich wirklich 95% deutsch. Also ich habe eine Freundin, die kenne ich seit der Realschulzeit, seit der fünften Klasse. Und die war einer meiner besten Freundinnen, ist immer noch so heute so. Sie ist nach Bonn gezogen aus beruflichen Gründen und mit ihr spreche ich tatsächlich nur Türkisch. Ihr Türkisch ist natürlich deutlich besser als meins, weil sie hat immer schon viel mehr ein türkisches Umfeld gehabt. Und bei mir ist es so, wenn ich mit dir spreche, muss ich mich echt konzentrieren, dass ich mich auch an die türkischen Wörter erinnere. Es passiert ja doch ab und zu ein bisschen öfter, muss ich sagen, dass mir im türkischen Wörter eigentlich einfallen und die dann doch auf Deutsch hinschmeiße. Aber es sind dann einzelne Wörter. Ich würde dann nie ein paar Sätze auf Deutsch sagen und dann wieder auf Türkisch wechseln. Ich versuche doch, das und deswegen ist es doch sehr anstrengend, mit ihr zu sprechen, muss ich auch dazu sagen, weil ich mich doch echt anstrengen muss.
Na klar, ich kenne das natürlich. Ich spreche auch nur Deutsch. Hier, man spricht halt, weil man hier lebt, mit allen Deutsch irgendwie, ne?
Ja.
Genau. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, was bedeutet Heimat für dich?
Heimat bedeutet für mich der Ort, wo ich meine Familie habe, meine Freunde, mein Alltag und meine Gewohnheiten und wo ich das ausleben kann, was mir lieb ist, wenn man das so ausdrücken kann. Ja. Also, und wo man sich halt wohlfühlt, ne? Und bei mir, ich muss sagen, ich habe das Glück, zwei Heimate zu haben, denn meine Hauptheimat ist nun mal Deutschland. Das kann man nicht anders sagen. Und meine zweite Heimat ist halt mein Geburtsland, die Türkei. Und wo ich dann halt auch, je älter ich werde, öfter oder mal längere Abschnitte dort verbringen möchte, das kann ich mir auch vorstellen. Aber zu deiner anderen Frage am Anfang nochmal zurück, daher kann ich mir das auch gar nicht so vorstellen, nur in der Türkei zu leben, weil dieses Alltagsleben, das kenne ich da ja eigentlich gar nicht mehr so. Mit 6,5, da habe ich ein ganz anderes Leben gehabt. Und selbst wenn ich die türkische Zeitung lese, ist es so, dass ich wirklich jedes dritte Wort nachschlagen muss, weil das halt schon zu kompliziert ist. Also ich muss sagen, mein Türkisch ist auf dem Stand eines Zweitklässler so ein bisschen stehen geblieben. Hier und da natürlich habe ich neue Sachen gelernt. Aber ansonsten merkt mir jeder Obstverkäufer in der Türkei sofort an, dass ich von woanders komme. Wahrscheinlich auch, weil ich nicht typisch türkisch aussehe. Ja.
Mhm. Ja. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung, für deinen Podcast und dass ich dabei sein durfte.
Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Selvi Bilal und bis bald, deine Canan.